Und damit kommen wir zum letzten Vortrag für heute hier und damit auch von diesem Linux-Tag in diesem Raum. Unser Dozent, Vortragender ist jetzt Josef Spillner, Informatikstudent aus Dresden, und er will uns was über Gaming erzählen.
Ja, hallo. Mein Vortrag widmet sich einem Projekt, bei dem ich jetzt seit 2-3 Jahren dabei bin, und das Projekt ist eigentlich noch gar nicht so richtig bekannt. Wir sind aber in viele andere Projekte involviert, die doch einen recht hohen Bekanntheitsgrad haben, und da werde ich dir erstmal ein paar Folien zeigen, die Theorie sozusagen, und dann noch ein paar, je nach Zeit, ein paar praktische Beispiele geben, also ein paar Spiele durchspielen oder ähnliche Dinge. So. Er braucht ein bisschen zum Laden. Ja, also die Würfel, die man dort sieht, das ist unser Logo. Das soll darstellen, dass wir also verschiedene Spiele unterstützen. Größtenteils Online-Spiele. Also der Fokus liegt eigentlich auf den Online-Spielen. Das heißt, man trifft andere Spieler im Web online und verabredet sich mit denen zum Chatten, zum Spielen. Und da werde ich zuerst im Vortrag ein bisschen was. Na, will ich? Oh je. Es scheint OpenOffice einen Hänger zu haben. Das war nicht eingeplant. Oh je. Ja, müssen wir es online, habe ich nicht. Okay, also wenn es gar nicht will, dann müssen wir nochmal neu starten. Und ich verzichte erstmal auf die Präsentation, wenn es dann nicht funktionieren sollte. Und zeigt dann nur die Spiele und versucht das so zu erläutern. Im Normalfall sollte das aber nicht passieren, denn zumindest beim Üben ist es mir nicht passiert. So, das war jetzt also ein Kaltstart. Also zur Überbrückung noch ein bisschen was zum Projekt an sich. Schon mal die erste Folie sozusagen ohne Folie zur Geschichte des Projektes. Es wurde also gegründet Anfang 2000, ist aus zwei Projekten hervorgegangen, die damals noch keine Software entwickelt hatten, sondern das erst geplant hatten und sich dann gleich in der Gründungsphase zusammengefunden hatten, weil einfach die entsprechenden Ziele der Projekte so übereingestimmt hatten. Das eine Projekt war also so das Treffen von Spielern online, das so Richtung Microsoft Gaming Zone. Das andere war ja Spieleentwicklung an sich. Und ich suche das Netzwerk. Und ja, nach 3 Monaten, dann so Anfang 2000, kam die erste Version dann heraus. Das war damals mit dem GTK Plus Toolkit realisiert, GTK. Und da war nur ein einziges Spiel mit dabei. Und das hat sich bis zum heutigen Tag doch etwas verbessert. Ja, müssen wir das mal gut ändern. Also noch als praktischer Tipp, wer sich so einen Apple-Rechner holen möchte, das ist nicht ganz trivial, dort Linux drauf zu spielen, wie man sieht. Ich hoffe. Ja, das muss jetzt gleich kommen. Das kommt nach dem zweiten X-Server statt, wenn ich mich nicht irre. Das liegt daran, dass der Framebuffer Laut Tipp war es so, dass man erst den Monitor anschließen musste und dann den Beamer. Das müsste. Bricht man erst das Monitorkabel und dann den Beamer. Das ist jetzt nicht so günstig. Aber ich habe geahnt, dass es kommen wird, weil es geht immer das schief, was man nicht erwartet, laut Murphys Gesetz. Das müsste. Einen Monitor erstmal versuchen anzustöpseln, weil das VGA-Signal irgendwie, wenn es vom Monitor kommt und dann an Beamer geht, soweit ich Christian mir das erzählt hat, dann richtig ankommen soll. Also man müsste jetzt erstmal einen Monitor statt einen Beamer her anstecken, wegen dem VGA-Signal. Und dann müsste es funktionieren. Deswegen hat man eigentlich die ganze Zeit den hier angelassen. So, hoffen wir es mal. Noch einen zweiten Start. Ja. Und jetzt mal mit dem Beamer probieren. Wunderbar. Also wie gesagt, wer sich ein iBook kauft und dann hofft darauf, einfach Linux aufspielen zu können, der täuscht sich. Da muss man also viel Eigeninitiative erstmal aufbringen. So. Gut, da werde ich also aus aktuellem Anlass den Vortrag mal ein bisschen umschichten. Das heißt, erst die praktischen Vorführungen und dann nochmal hoffen, dass die Präsentation läuft mit OpenOffice. Und bei den praktischen Vorführungen wird nichts schief laufen. Okay. So. Wir fangen einfach mal an mit. Ja, wir starten einen Server, weil wir hier kein Netzwerk haben, müssen wir also lokal einen Spieleserver starten, zu dem wir uns verbinden können. Und nachher starten wir einen Client, verbinden uns zu dem Server und werden dann mal versuchen, ein Spiel zu starten. Der Server ist der GGZ-Daemon, der GGZD. Und mit dem Argument -f aufgerufen, heißt es, dass er sich nicht in den Hintergrund bringt, wie normalerweise Server tun, sondern man kann dann mitlesen, was er schreibt, was dann gerade beim Entwickeln oder beim Testen sehr praktisch ist. Ja, die beiden Zeilen, die man jetzt hier unten noch sieht, das liegt daran, dass ich hier eine SQL-Datenbank laufen habe, wo sowohl die Nutzer als auch die Statistiken der Spiele gespeichert sind. Und er dann immer versucht, automatisch diese Tabellen anzulegen. Das heißt, man braucht die SQL-Datenbank gar nicht vorher installieren oder konfigurieren. Das wird dann also alles automatisch getan. Jetzt gehen wir einfach in eine neue Konsole rein und starten den Client. Da gibt es den KDE-Client und den GTK-Client. Und wer jetzt den GNOME-Vortrag angeschaut hat, gibt es also auch noch einen GNOME-2-Client. Der ist allerdings noch nicht fertig. So, jetzt habe ich schon ein Profil angelegt, Linux for Chemnitz, was also auf den lokalen Server auf dem Port 5688 sich verbindet. Der Port ist also jetzt auch in der ETC Services registriert, bei der Internet Assigned Numbers Association. Und man kann sich jetzt einloggen, entweder als Gast, wenn man jetzt zum Beispiel nur mal reinschauen möchte, wie ist das so, gefällt mir das, oder man lässt sich eine Registrierung geben, das heißt, man klickt auf Starter und bekommt dann ein Passwort zugewiesen, was man dann auch nutzen kann für die späteren normalen Logins. Das habe ich jetzt hier schon getan. Ja, man kann den Server auch lokal starten lassen, wenn man das noch nicht getan hat. Und wenn man möchte, kann man sich auch über Transport Layer Security die Verbindung verschlüsseln lassen. Das heißt, es kann keiner mitlesen, was man chattet irgendwo im Netzwerk, wenn da einer mitschnüffelt, oder die Spiele-Daten werden dann entsprechend auch verschlüsselt. Dann bekommt man so eine Willkommensmeldung, die ist ja je nach Server unterschiedlich eingestellt. Diese hier ist viel zu breit. Und es gibt also, ich werde es dann auf der Folie noch zeigen, permanente Server in Deutschland, in den USA, in anderen Ländern, wo entsprechend dann die Meldungen auch anderssprachlich und anders formuliert sind. So, jetzt bin ich hier eingeloggt auf dem Server und der erste Raum, wie man dort oben links sieht, ist die Lounge, also der Eingangsraum. Da trifft man sich normalerweise und sucht sich Leute, mit denen man dann spezielle Spiele spielen möchte. Im Moment ist hier gar niemand drin, aber das können wir auch ändern, dass ich mir noch einen Menschen reinhole, wobei das kein Mensch ist, sondern ein Bot, ein Chatbot. Und der muss natürlich erstmal konfiguriert werden. Da gibt es ein Skript, was man da aufruft. Der Chatbot ist also der Grubby und da kann ich jetzt ein Grubby-Config-Skript aufrufen. Das muss man nur einmal tun und nachher ist er dann entsprechend konfiguriert. Ich nenne ihn also jetzt, ja, man kann ihn eigentlich auch nur Grubby nennen. Auf unseren Servern heißt er meistens Keeper, weil er ist dann dafür verantwortlich, Ruhe zu schaffen, wenn so viele Leute sich in einem Raum tummeln und ähnliche Dinge. Der Eigentümer, der kann dem Grubby Kommandos senden, deswegen habe ich mich jetzt eingetragen. Er kann also auch entsprechende Plugins per Chat laden und entladen. Ja, und die anderen Sachen, das sind eigentlich alles Fragen, wo man jetzt nur Enter drücken muss. Dann findet er automatisch die ganzen Module, registriert die Plugins und ähnliche Dinge. Und jetzt kann man noch Bad Words eingeben, also Wörter, auf die er reagiert. Schimpfwörter. Und da schreiben wir jetzt mal Windows rein. Und im Verzeichnis .ggz gibt es jetzt eine Grubby.rc. Dort ist das alles drin gespeichert. Und wir nehmen jetzt mal ein paar Plugins raus, weil einige sind doch sorgen dafür, dass der Bot zu viel redet. Und wir nehmen da also dieses nehmen wir raus und das Extra-Modul. Das Exec. Okay, das reicht zu. Und jetzt starten wir dann einfach mit Grubby. Und schon ist er bei uns zu finden. Was später noch automatisch gehen wird, ist, dass die Rolle zugewiesen wird, dass es also ein Bot ist. Dann ändert sich das Bild in so dieses Grubby-Bild. Und jetzt kann ich mit ihm reden. Und je nachdem, wenn er jetzt zum Beispiel die anderen Module geladen hätte, würde er jetzt sehr kommunikativ sein, mit mir reden. Und man kann ihn auch abfragen, was er kann. Also man gibt an, Grubby, help. Und dann schreibt er, was er alles so beherrscht. So, ich will jetzt aber nicht mich hier einloggen, um die ganze Zeit zu chatten, sondern ich möchte ein Spiel spielen. Also wechsle ich den Raum und habe hier eine Liste von Spielen, die zur Verfügung stehen. Das ist jetzt so der aktuelle Stand der Entwicklerversion und es kommen pro Release 2-3 Spiele hinzu, also es wird in Zukunft noch mehr werden. Die Betonung lag bis jetzt vor allem auf Kartenspielen und auf Brettspielen. Und in Zukunft wird es aber auch mehr Action- und Rollenspiele und Ähnliches geben. Wir nehmen also das einfachste Spiel zum Beginn, Tic-Tac-Toe. Dort bin ich jetzt reingewechselt, bin also allein drin. Und oben das Feld, was man sieht, das ist das leere weiße Feld. Dort kommen dann später die sogenannten Tables hin, also die Spieltische, an denen man sich trifft, um ein Spiel zu spielen. Das werden wir jetzt gleich tun. Ich starte also ein Spiel, kann jetzt hier mein Frontend auswählen. Es gibt also für GTK, für SDL und für KDE ein Client. Das ist je nach Spiel unterschiedlich. Also es gibt Spiele, die haben nur einen Client, es gibt welche, die haben drei. Und da kann man sich dann sein Lieblingsfrontend raussuchen. Das ist jetzt der Konfigurationsdialog. Ich kann also auswählen, je nach Spiel, wer darf mitspielen und welche Rolle nehmen die ein. Möchte ich gegen die KI-Spieler spielen, also Bots, oder möchte ich Spieler vorreservieren, das heißt, es ist jemand noch nicht im Chat, ich möchte aber in 5 Minuten gegen ihn spielen, deswegen starte ich schon mal das Spiel und reserviere ihm einen Platz vor. Jetzt kann man hier noch eine Beschreibung eingeben und dann geht das einfach los. Das ist jetzt der KDE-Client für das Spiel. Wird also auch angezeigt, dass das Netzwerkspiel ist. Einige Spiele von uns lassen sich auch lokal spielen. Die findet man dann im KDE-Spiele Startmenü. So, und jetzt die Grafik, das ist ein QT-Fehler. Da nehme ich mal die, da fällt es nicht so auf. Gibt es also verschiedene Symbole. Das ist zum Beispiel der Kandal von KDE gegen den Pinguin. Und wie man sieht, bin ich ein ganz schlechter Spieler und verliere jetzt. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Und dann würde man natürlich nach vielen Spielen gerne wissen, ja, wie stehe ich denn eigentlich gegenüber den anderen Spielern. Und dafür gibt es dann ein Webfrontend. Das heißt, es läuft ein Webserver mit PHP-Skripten, der sich auch zur Datenbank verbindet und der die Daten dann entsprechend aufbereitet. Das ist eine ganz neue Sache, deswegen ist die grafisch noch nicht so ausgefeilt. Man sieht aber schon, was es mal werden wird. Man kann sich hier einloggen, dann wird die ganze Sache noch ein bisschen mehr personalisiert. Aber im Prinzip muss man das nicht. Es soll später möglich sein, direkt über die Web-Oberfläche Spiele zu starten, aber das ist noch nicht implementiert. Das ist auch ein bisschen schwierig zu machen. So, und jetzt können wir uns mal den Namen des Spielers raussuchen, den ich gerade genommen habe. Und jetzt sieht man, ich habe Tic-Tac-Toe haben wir gespielt, ich habe 0-mal gewonnen, habe schon 4-mal verloren gegen die KI-Spieler und 2-mal unentschieden gespielt. Und Forfeits, das sind also, wenn man im Spiel aufgibt, einen Rückzieher macht. Das Webfrontend wird auch noch übersetzt. Das ist, wie gesagt, noch in der Entwicklung. Und jeder Spieler kann, also steht sowohl hier in der Liste drin, wenn er sich im GGZ-Client angemeldet hat, oder man meldet sich direkt über die Registrierfunktion des Webfrontends an, kann hier seinen Namen und seine E-Mail-Adresse hinterlassen und einem steht dann automatisch der Spielezugang zur Verfügung. Das machen wir jetzt mal klein. Ja, erstmal noch weitere Informationen zu dem Client. Man kann also, wenn jetzt ein Spiel läuft, dem Spiel beitreten. Das heißt, entweder wenn ein Platz vorreserviert wurde oder wenn noch ein Platz offen ist, springt man dann einfach in das Spiel hinein und ist dann einer der Spieler. Das wird natürlich nicht von allen Spielern unterstützt. Also bei Schach macht es keinen Sinn, dass irgendeiner mittendrin noch dazukommt. Aber es gibt Spiele, da wird das unterstützt. Und was so ziemlich alle Spiele unterstützen, das ist als Zuschauer teilnehmen. Das heißt, man sieht dann das Spielbrett oder die Landschaft oder was auch immer und ist aber nicht aktiv dabei, sondern sieht nur, was die anderen machen. Da kann man schon mal viel lernen von dem Spiel. Des Weiteren gibt es noch einen Grubby-Dialog. Wer jetzt also nicht diese kryptischen Kommandos da eingeben möchte in die Kommandozeile, kann jetzt also ein paar ausgewählte Befehle über diesen Dialog machen und muss aber vorher, weil das nach wie vor nicht automatisch geht, auswählen, wer den Grubby ist. Das soll also später auch automatisch erkannt werden. Teamunterstützung ist noch nicht vollständig. Wird auch in der nächsten Version noch nicht kommen, das ist sehr schwierig, aber soll später möglich sein, in Teams zu spielen. Dass man sich also Teams zusammenstellt, die auch permanent speichert und dann Team-Matches betreibt. Ja, das waren im Prinzip die grundlegenden Funktionen eines solchen Clients, die auch Core-Client genannt werden. Und weil das ja der KDE-Client ist, muss ich also auch noch zeigen, wie schön das in KDE konfigurierbar ist. Dazu gehen wir ins Netzwerk, in den Netzwerkordner. Und da gibt es also einen Bereich GGZ Gaming Zone, den man aber auch direkt im Kontrollzentrum von KDE aufrufen kann. Es gibt es also hier Netzwerk. Und so, das sind verschiedene Bereiche, die man einstellen kann. Das eine ist zum Beispiel eine Personalisierung. Das heißt, man wählt sich irgendein Bild aus. Ja, am besten wir untersuchen das mal grafisch unter dem KDE-Systemordner. Also es ist eigentlich so vorgesehen, dass man ein Foto von sich reinlädt. Da ich jetzt aber kein Foto hier habe, nehmen wir irgendwas anderes. Im KDE-Systemordner. Das Format sollte 128x128 Pixel sein, aber es ist nicht schlimm, wenn das größer oder kleiner ist, das wird dann automatisch skaliert. Mit Crystal SVG, das neue KDE-Theme, dort holen wir uns das raus. Ja, diesen zum Beispiel. Den fügen wir jetzt hier einfach ein. Und dann hat man das Bild da drin. Und wenn das jetzt ein Foto ist, was man da reinlädt, dann kann das von allen Spielen, die das unterstützen, verwendet werden. Das heißt, wenn man da ein Spiel spielt gegen andere, sieht man dann, wie die aussehen, wenn die Spieler das entsprechend wollen, dass die anderen das sehen. Des Weiteren ist ja die globale Konfiguration bezüglich Servers und Login-Name. Das wird dann entsprechend als Voreinstellung für viele andere Komponenten genutzt, so dass man es nicht immer überall von Hand eingeben muss. Nun hat man hier noch eine Liste der verfügbaren Spiele. Das ist also ein bisschen ausführlicher als vorhin einfach nur die Liste. Dort sieht man also die Homepage, die man dann auch besuchen kann, wenn man Netz hätte. Man sieht die Autoren und die Versionen und die Frontends. Man kann also vergleichen und schauen, ob man dann alles installiert hat, was man denn gerne möchte. Worauf zu achten ist, das ist die Protokollversion, denn die bestimmt, ob denn ein Spiele-Client entsprechend übereinstimmt mit einem Spiele-Server. Wenn jetzt also die Client-Version zu alt ist, man verbindet sich zu einem Server, wird einem gesagt, es wird Protokollversion meinetwegen 4 vorausgesetzt und wir sehen hier eine 3. Das heißt, wir müssten das Spiel entsprechend updaten. Außerdem im Kontrollzentrum kann man noch vornehmen die Konfiguration des Servers. Man hat also zum einen die Standardwerte vorgegeben, sodass man also jederzeit wieder rücksetzen kann. Zum anderen kann man hier sehr viele Dinge einstellen. Also einfach zum Beispiel Verschlüsselung. Man kann also mit TLS, Transport Layer Security bzw. SSL die ganze Sache absichern. Man kann einstellen, ob die Passwörter auf Serverseite in Hash-Form abgespeichert werden sollen oder im Klartext. Ersteres ist natürlich sicherer und sollte auch gemacht werden. Des Weiteren kann man hier noch konfigurieren, zum Beispiel welche Spiele überhaupt zur Verfügung stehen. Es kann zum Beispiel ein Server angeboten werden, der nur 3 bis 4 Spiele anbietet. Ganz einfach deshalb, weil zum Beispiel die Internetanbindung so schmal ist, dass man also den Traffic gar nicht verkraften könnte. Und die vierte Sache ist die Server- und Meta-Server-Konfiguration. Meta-Server sind also dafür da, dass man, wenn man jetzt nicht sich Gedanken machen möchte, zu welchem Server verbinde ich mich eigentlich, dann hat man die Möglichkeit, einen Meta-Server abzufragen und der berichtet einem automatisch, ja, verbinde dich zu dem und dem Server mit dem und dem Port und der Client führt das dann durch. Man kann auch die Meta-Server über die Meta-Server abfragen, das heißt, man ist dann immer auf dem aktuellen Stand von einer Ausgangsbasis. So, speichern wollen wir aber diesmal nichts. Nun noch zu den anderen Clients. Als Abwechslung mal den GTK-Client, wer also nicht so ein KDE-Fan ist und vielleicht doch lieber GTK oder GNOME einsetzt, kann auch den GTK-Client verwenden. Ja, Josef ist schon eingeloggt. Nämlich Josef H2 gibt es auch schon. Linux sagt irgendeine Nummer als Gast, das, sowas geht dann immer. Und jetzt kann ich eben den anderen im Diktaturraum treffen. Und dieser Client zeigt zum Beispiel auch schon die Statistik direkt im Client selbst an. Man sieht dann also, der andere hat, wo verschiebe ich das hier unten? Der andere hat 0-mal gewonnen, 4-mal verloren und 2-mal unentschieden gespielt. Und natürlich gibt es auch Spiele für GTK. Ein Beispiel ist Reversi. Wechsle ich also rein und spiele. Ja, man kann die Frontend-Auswahl jedes Mal machen oder man klickt einfach an Don't Ask Me Again. Das heißt, so viel wie die Wahl bleibt beibehalten und es wird in Zukunft standardmäßig entweder GTK oder KDE genutzt. Und jetzt kann ich eben ein Reversi-Spiel spielen, was jetzt aber zu lange dauern würde. Deswegen brechen wir das gleich ab. Es haben etliche Spiele noch Optionen. Es sind also nicht nur so einfache Brettspielumsetzungen, sondern man kann dann entweder nur die Farben einstellen oder noch spezielle Spielregeln, je nachdem. Und ein weiteres neues Feature ist, dass man also aufstehen kann und sich wieder hinsetzen an dem Tisch. Das muss man also immer abstrakt betrachten. Sit-down und Stand-up. Dann kann man zum Beispiel, wenn man spielt und keine Zeit mehr hat, den Platz freimachen für andere Spieler. So, das war dieser Client. Es gibt, ja, das wollte ich noch zeigen, im Startmenü unter den Spielen kann man hier die Auswahl direkt treffen. Das heißt, man startet das Spiel, ohne dass man erst sich in den Client einloggen muss, über GGZAP. Das ist so ein Schnellstarter. Den kann man auch direkt starten. Also wir geben das mal hier ein. Und es erscheint dann unten im KDE-Panel der Client. Man kann das auch umkonfigurieren. Das ist also nicht gerade die beste GUI. Wir nehmen mal die andere. Red Gear. Wie man sieht, sind jetzt hier die Daten, die wir vorhin schon hatten, mit drin. So, und wenn ich das jetzt beende und nochmal neu starte, dann dauert ein bisschen. Dann haben wir diese GUI. Das kann man sich also frei konfigurieren. Und jetzt kann man zum Beispiel auch von hier ein Spiel starten. Was nehmen wir als Beispiel? Connect the Dots ist ein schönes Spiel. Das würde man jetzt also hier starten und ja, der Server war anders konfiguriert. Er kann sich nicht verbinden. Normalerweise würde er jetzt die ganzen Schritte durchgehen bis zum Login und würde schauen, bis sich jemand bereit findet, auch mitzuspielen und würde dann entsprechend unten im SysTray ein Radar anzeigen, solange bis ein Spieler gefunden ist, der zu einem passt. Das kann man, soll man später auch noch konfigurieren können, dass man zum Beispiel gegen Spieler spielt, die punktemäßig einem in etwa gleichgestellt sind, sodass das Spiel mehr Spaß macht. So, und jetzt zeige ich mal noch ein Spiel, was man also direkt ohne Netzwerk spielen kann, lokal, aber auch im Netzwerk. Das ist zum Beispiel das Geek-Spiel, was also ganz neu ist. Das kann man auch Fullscreen spielen, wenn man will. Und es geht eben darum, zum Beispiel hier Nullen und Einsen in einer speziellen Anordnung zu bringen, sodass irgendwelche Summen sich ergeben, je nach Spielregel. Das hat man also in der Auswahl der verschiedenen Spielmodi beschrieben. Und das ist eines der Spiele, wo dann, wenn man es übers Netzwerk spielt, im unteren Bereich die Spieler angezeigt werden würden, statt dieses Chatbots jetzt im Moment. Das kommt dann alles mit Version 007, die jetzt Ende März veröffentlicht werden wird. Die meisten Sachen sind soweit schon implementiert und also was ich hier zeige, ist teilweise schon von dieser neuen Version. Ja, gibt es soweit erstmal Fragen, sonst würde ich dann nochmal versuchen, diese OpenOffice-Sache zu starten, weil da noch ein paar Sachen erklärt waren. Ja? Wir haben Patches geschrieben. So hat das angefangen für Spiele, die schon existiert haben, größere Spiele. Teilweise wurden diese Patches auch übernommen, also Spiele wie Tennis Empanadas Gracielas ist so ein argentinisches Gnome-Spiel, ähnlich wie Risiko, das hat also GGZ-Unterstützung nativ drin, das heißt, man kann es, wenn der Server auf dem GGZ-Server läuft, entsprechend auch direkt starten. Batalla Naval ist ein weiteres. Busy Flag, wer das kennt, dort ist ein Patch in Vorbereitung, da gibt es allerdings noch Performance-Probleme. Und ein weiteres Spiel, wo das jetzt demnächst integriert werden wird, ist FreeCiv. Da gibt es also auch einen Patch seit Version, ja, seit ein bis zwei Jahren schon fast. Da hat sich nie jemand richtig drum gekümmert, den reinzubringen und das soll jetzt wieder in Angriff genommen werden. Sodass also auch FreeCiv genutzt werden kann. Eins dieser Features, was FreeCiv benötigt, ist die Tatsache, dass man eben seinen Platz freigibt für einen anderen Spieler, was ich vorhin gezeigt habe, und das ist jetzt, kommt jetzt mit der neuen Version. Und damit ist im Prinzip der Weg dann geebnet, dass der Patch auch permanent rein kann. Okay, also ich bin jetzt mal so wagemutig und probiere es einfach nochmal. Ich werde mal sicherheitshalber noch die Menüleiste ausmachen, nicht, dass es den verwirrt hat an dieser Stelle. Das ist so das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, wo OpenOffice Probleme mit hat. Man scheint nicht zu wollen. Ist aber komisch. Also die Programme laufen noch und OpenOffice will aber nicht. Ach doch, jetzt. Sehr langsam. Ich hoffe, er fängt sich, dann können wir weitermachen hier, sonst, ja. Tja. Man scheint nicht zu wollen. Also wird jetzt die ganze Sache irgendwie nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann jetzt maximal, ja, es wird also, will jetzt noch jemand irgendwie Spiele sehen, die er in der Liste gesehen hat und noch nicht hier vorgeführt wurden oder ähnliche Dinge? Denn vom dem Teil, wo ich also Dinge vorführe, war das es eigentlich gewesen und es wären die Folien dran gewesen, aber die scheinen ja nicht zu wollen. Ich kann also maximal noch das Angebot machen, dann nochmal zum KDE und GNOME-Stand vorzulaufen. Dort werde ich das also auf dem anderen Rechner nochmal versuchen, für die Interessierten anzubieten. Ja. Also erstmal das Login-Protokoll, das Hauptprotokoll, wo man sich also mit dem Client zum Server verbindet, das ist XML. Das ist also auch spezifiziert in einem eigenen Dokument. Und es gibt also zum Beispiel auch einen Windows-Client, der ist zwar nicht ganz so, kann nicht so ganz mithalten mit den Linux-Clients, das muss ich jetzt einfach an der Stelle mal hämisch sagen. Es kann aber jeder einen eigenen Client schreiben. Also es hat sich zum Beispiel jemand mal eingefunden, der wollte das für Java beginnen. Und solange TCP/IP-Kommunikation beherrscht wird und ein XML-Parser wie XPath eingesetzt werden kann, ist das kein Problem. Die Spiele an sich haben eigene Protokolle, die sind also völlig unabhängig. Es ist aber so, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spiel hat, wo ein GTK und ein KDE-Client verwendet wird, dann müssen die natürlich auch dasselbe Protokoll sprechen. Dafür wurde diese Protokollversion eingeführt. Und diese Protokolle sind nicht formal spezifiziert, sondern teilweise nur in irgendwelchen README-Dateien. Ja, das ist also wirklich mehr so für Entwickler. Aber das Hauptprotokoll ist schon spezifiziert, denn das wollen wir irgendwann mal als RFC mit einbringen, in vielleicht ein bis zwei Jahren. Das ist weltweit. Also ich aus Deutschland bin, sind zwei Leute dabei. Das bin einmal ich aus Dresden und dann noch einer, der ist jetzt in München, macht dort eine Ausbildung. Aber gegründet wurde es von Leuten aus den USA, Pennsylvania, Indiana und Texas. und es ist auch ein Engländer mit dabei, also es ist wirklich schön verteilt. Ist halt ein Projekt, was momentan noch bei SourceForge gehostet ist. Und wir haben jetzt aber einen eigenen Server bekommen und das wird also die Entwicklung wird umziehen. Und ja, wer sich dafür interessiert, das mal zu installieren, also wer Debian hat oder Gentoo oder SourceMage oder Slackware, das ist schon mit dabei. Und Nutzer von allen anderen Distributionen müssten entweder die Distributoren überzeugen, das mit draufzunehmen in Zukunft. Oder bei unserer Seite, also ggz.sourceforge.net, die Quellen sich herunterladen und selbst kompilieren. Wobei auch RPMs noch zur Verfügung stehen für Red Hat, die sind also uns zugetragen worden noch von jemandem. Ja. Der Server ist, oder fast alle Server, also auch die Spieleserver sind in C geschrieben. Teilweise in C++. Die Clients sind, ja, die GTK-Clients alle in C, die GAR.de-Clients alle in C++, die SDL-Clients sowohl in C als auch in Python. Also es gibt ja dieses Pygame-Projekt, das also SDL für Python zur Verfügung stellt. Und da lässt sich also sehr einfach mitentwickeln. Die Bibliotheken, die man dazu braucht, die GGZ-Bibliotheken, stellen also C++ und Python-Interfaces zur Verfügung. Es gibt auch experimentell ein Interface für Ruby. Das habe ich damals aber aufgegeben, weil es gab einfach keine Ruby-Entwickler, die das hätten nutzen können. Und ja, also ich habe es auch mal mit Java probiert. Das ist schwierig, weil mit Java hat man keinen direkten Zugriff auf die Dateideskriptoren, die man einfach mal braucht an der Stelle. Ja, aber alle anderen Programmiersprachen, die also einen direkten Zugriff erlauben, mit denen sollte es kein Problem sein, das zu schreiben. Ja, würde ich jetzt sagen, also es tut mir leid, dass das hier nicht geklappt hat, aber wie gesagt, wer Interesse hat, kann dann gern vor zum KDE-Stand kommen und dann zeige ich noch ein paar Spiele oder wie auch immer ein paar Details.